der Text, den ich jetzt vorlese, das ist die Grundlage zur Predigt, noch mehr aber. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die die Italische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Herzen und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm: Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte: Herr, was ist? Der sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen, und er hat ihrer gedacht. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Namen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten. Und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe.
Eine Frage: wie gefällt euch der Cornelius? Fromm, gottesfürchtig, seine ganze Familie gottesfürchtig. Er spendet gut und er betet ohne Unterlass. Können wir ihn in die Gemeinde aufnehmen? Ohne weiteres, sofort? Ohne Wenn und Aber. Und der Mensch ist nicht gerettet, geht, ist auf dem Weg zur Hölle. Bei all seiner Frömmigkeit. Im 11. Kapitel Apostelgeschichte, Vers 14, Petrus muss sich dann rechtfertigen für seinen Besuch bei Cornelius. Und dort berichtet Petrus, Cornelius hätte ihm gesagt, der Engel sagte ihm, dem Cornelius, dass Petrus dir Worte sagen werden wird, durch die du gerettet wirst und dein Haus. Er war nicht gerettet. Also, Frömmigkeit, Gottesfurcht, Spenden, Gebete, dieses alleine war bei Cornelius zu wenig. Etwas fehlte. Etwas fehlte. Was fehlte da? Das ist die erste Überraschung des 10. Kapitels. Und das ist besonders für uns Kinder aus christlichen Familien. Mein Urgroßvater war schon Pastor in einer Mennonitenbrüdergemeinde. Also ich bin schon so fromm geboren, ja, schon so fromm in der Schule angesehen gewesen. Die Leute dachten, ich wäre schon fast wie ein Engel, nur die Flügel fehlen noch, aber eher war es ein Bengel als ein Engel. Ja. Das ist gerade für uns Kinder aus christlichen Familien eine sehr große Frage, ob wir nicht so fromm erzogen werden, dass wir überhaupt nicht richtig verstehen. Wir sind gottesfürchtig, wir sind fromm, ich habe niemals geraucht, ich habe niemals gesoffen, ich habe die Mädchen immer hoch in Ehren gehalten, ich habe niemals geflucht und so weiter, ich war wirklich sehr fromm. Aber eines Tages musste ich erkennen, dass ich auf einer Rutschbahn bin und da gibt es keine Bremse, ich rutsche ab, ich gleite ab, moralisch, innerlich war ich doch nicht so, wie es von außen aussah. Und hier bei diesem Cornelius, der hat wohl gemerkt, der konnte es nicht greifen, wusste nicht, was es ist, aber irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Und dann kommt der Engel zu ihm und dann wird ihm Hilfe zugesprochen. Jetzt gehen diese Leute, die Abgesandten, hin nach Joppe, den Petrus holen. Petrus, wir kennen die Geschichte. Er geht aufs Dach, das war ein Flachdach wohl, und zum Beten. In der Mittagszeit mit einmal verspürte er einen großen Hunger, steht in der Schlachterbibel hier, großen Hunger, und während zubereitet wurde von unten, und da kann man sich vorstellen, wenn man so richtig hungrig ist und da vielleicht eine Fleischsuppe gekocht wird und der Geruch, der kommt nach oben, dann läuft alles im Mund zusammen. Ja. In dem Moment kommt ein Tuch von oben und da sind die gräulichsten Viecher drin, die man sich so vorstellen kann. Kriechende und Vögel, irgendwelche Krähen und sonst was. Und Petrus kriegt dann die Anweisung, Schlacht und ist: Ich? Sowas habe ich noch nie gemacht und das werde ich nicht machen. Petrus weigert sich, obwohl er sagt: Herr. Also er merkt, es ist von Gott, aber das kann ich nicht, das mache ich nicht, das tue ich nicht. Und dann denken wir, wer ist Petrus? Er hat die beste Bibelschule aller Zeiten gemacht bei Jesus, 3,5 Jahre. Das war eine gute Bibelschule. Er wurde nach der besten Methode ausgebildet, diese duale Ausbildungsmethode, wie jetzt im Westen, ja, man glaubt, man hat was Neues erfunden, von wegen. Sagt nicht die Bibel, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt? Und wenn es so steht, dann ist es so. Auch schon Jesus hat einen Blockunterricht gemacht mit den Jüngern, dann in die Praxis geschickt und so weiter. Genau, wie man es heute macht. Er hat dann sein Theologiestudium dort absolviert, wurde zum Apostel erwählt, der uns Wort Gottes gegeben hat, einige Briefe geschrieben, die in der Bibel sind. Heute wäre es ein Professor der Theologie von ganz gewaltiger Größe, Stern erster Güte am Himmel, am theologischen Himmel. Und dieser Mann mit Erfahrung in Gemeindearbeit versteht mit einmal Gott nicht. Wir denken manchmal, so ein gestandener Christ, ich bin jetzt auch schon nicht ganz 50 Jahre im Glauben, fehlen noch ein paar Monate. Ja, man müsste schon alles wissen, alles können, und da kommt man mit einmal in eine Situation, wo man absolut hilflos ist. Etwas Neues, und dann merken wir, wir bleiben Schüler, wir bleiben Lernende. Und möge Gott uns die Gnade schenken, dass wir in der Lage sind zu lernen. Ich habe schon Leute gesehen, die waren anderthalb Jahre aus der Drogenszene heraus und sagten, was dieser Prediger da predigt, also das weiß ich schon lange. Ich dachte bloß, armer Mann, mit dieser deiner Eingebildenheit, also wirst du nicht weit kommen. Wir sollten fähig bleiben zu lernen. Nur der kann sich weiterentwickeln. Petrus weigert sich, er versteht Gott nicht, weigert sich das zu tun, und da klopfen die an, und dann begreift er, er muss dorthin gehen, wo er überhaupt nicht hingehen will, zu den Heiden. Wer waren diese Heiden? Ja, die Deutschen nicht, von denen wusste man damals noch gar nichts. Ich weiß nicht, ob man schon von Österreichern dort unten wusste, dass es die überhaupt gibt. Aber Petrus geht hin, es waren dort, ja, wer waren die damaligen Gläubigen? Griechen schon ein bisschen, so vielleicht, ja, hauptsächlich Juden, ein paar Griechen dabei, vielleicht ein paar, ja, Türken, vielleicht ein paar Iraker auch noch möglich. Aber uns, die Slawen und die Germanen und all diese Völker, die waren ja noch gar nicht mit dabei. Ja, und Petrus geht dann dorthin, nimmt aber Zeugen mit, um hinterher sich wehren zu können. Er wusste, was ihm gebraten ist. Er wird dann auseinandergenommen werden von den anderen Gläubigen, den Juden. Und jetzt kommt er dahin und Cornelius erzählt ihm die ganze Geschichte. Und dann sagt Petrus, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Der Petrus, der schon jahrelang Ältester in der Gemeinde war, Apostel, endlich mal die Erkenntnis. Auch für den Apostel gab es immer wieder Momente, wo er Neues lernen musste. Und wir werden in Situationen kommen, wo wir das nicht gewusst haben und plötzlich was ganz Neues lernen müssen. Und dann fängt er an, dann seine Predigt. Und ich denke, diese Predigt von Petrus beinhaltet die Elemente, die wir Heiden, wir sind die Heiden, die wir unbedingt in unseren Gemeinden brauchen. Das sind die Elemente hier niedergeschrieben, die zu unserem Glauben unbedingt wichtig sind. Nun wissen wir einiges, sagt Petrus. Es ist ja bekannt geworden, dass Jesus da in Galiläa und in Palästina dort herumgewandert ist, dass er Menschen geheilt hat und so weiter. Das ist bekannt. So viel Wissen haben wir alle auch. Aber dann kommt es, dass Gott diesen Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Es ist heute sehr modern, von irgendwelchen Wundern zu berichten, also welche Wunder dann ein Gläubiger durchmachen muss und erleben muss und so weiter. Gott macht auch heute Wunder. Ich habe da ein Büchlein, als es keine Hoffnung mehr gab. Ein Mann mit 27 Jahren in Südfrankreich, wird krank an Myasthenie, Muskelschwäche. Er war so schwach, dass er die Augen nicht bewegen konnte. Er konnte die Hände nicht gerade biegen. 27 Jahre lag er krank. Und als es nicht mehr weiter ging, er musste operiert werden und die Ärzte sagten, er ist so schwach, der wird keine Narkose aushalten. Am nächsten Tag ist er gesund aufgestanden. Das passiert heute auch. Gott ist derselbe geblieben. Ich kenne ihn persönlich, ich bin mit ihm in der Ukraine durch einen Fluss, auf dem Fluss geschwommen, er kann gut schwimmen und alles Mögliche. Nur hat die französische Regierung ihn nicht für gesund erklärt. Die Ärzte sagten, du, von dieser Krankheit gibt es keine Genesung und du bleibst invalide bis zu deinem Lebensende. Er sagte, okay, dann zahlt mir weiter die Rente, da habe ich es noch besser. Gott ist derselbe Gott und er ist genauso stark wie damals. Er kann Wunder tun, aber muss er das? Jetzt hören wir, er ist wieder krank, es sind jetzt, dass er gesund geworden ist, über 20 Jahre vergangen, er ist alt, er wird krank und wenn der Herr nicht bald kommt, dann wird er sterben. Unausweichlich. Wie ich, wie ein jeder von uns. Ist uns das bewusst, dass wir alle in der Todeszelle Erde leben? Und im Tod, seinen Tod hat noch bis jetzt keiner überlebt. Ob wir nun gesund werden oder nicht, spielt keine Rolle für die Ewigkeit. Ob wir jetzt krank bis zum Lebensende leben müssen. In Russland hatte ich so schlechte Augen, ich wurde noch nicht mal zum Militärdienst eingezogen. War es schlimm, viele fanden es schlimm. Ich denke, ich habe ein gutes Leben hinter mir. Auch bei dieser Behinderung, obwohl ich mit der Brille besser sehe. Ja, auf jeden Fall, die Bibel spricht hier nichts von Wundern, dass wir sie erleben müssen. Aber ein Wunder, Gott befreit uns von der Macht des Teufels, von den bösen Kräften, dass wir frei sind von der Bosheit. Wir sind nun Sklaven Gottes, weil Gott uns freigekauft hat. Und das ist, was wir sagen müssen. Von der Macht des Bösen werden wir frei, um zum Glaubensgehorsam befreit, singen wir in einem Lied von Manfred Paul. Und dann sagt Petrus, dass dieser auferstandene Jesus Christus von den Leuten gesehen wurde, von vielen Menschen, von großen Gruppen. Und er hat geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Das ist ein Element, das wir nicht gerne hören wollen. Jesus ist ja so eine Glücksmaschine, ja? Er muss das tun, was wir wollen, damit es uns gut geht. Er ist ja Liebe und er will, dass es uns gut geht. Und das stimmt auch. Er will, dass es uns in der Ewigkeit gut geht. Und wenn der Weg dahin für uns anders verlaufen muss, damit wir wirklich dahin kommen, dann kann Gott auch manchmal interessante Wege mit uns gehen, die uns vielleicht gar nicht so sehr gefallen. Und wenn wir merken, dass unsere Kinder irgendwo einen Weg gehen, der uns nach unserer Meinung nicht so richtig ist, dann beten wir zu Gott, Herr, führe es ganz gleich wie mit ihm, aber dass er gerettet wird, ja? Und dann kann Gott schon manchmal sehr interessante Wege uns führen. Denn zuletzt ist er der Richter und er wird uns richten nach seinen Maßstäben, nicht nachdem wie unser demokratisches Parlament es da abstimmt. Da können unsere Gesetzeshüter machen, was sie wollen. Ich hatte es mit dem Ausländeramt zu tun, mit einem Mann auch. Ich habe ihn da unterstützt und ich sagte dann zu einem Beamten, wissen Sie was, Sie können jetzt machen, was Sie wollen, aber glauben Sie mir, eines Tages stehen Sie vor Gott und er wird Sie richten, auch wegen dieser Sache, nicht nach Ihren Gesetzen, sondern nach seinen Gesetzen. Und da wird es Ihnen nicht helfen, dass Sie sich auf irgendeinen Paragraphen berufen. Am übernächsten Tag bekam der Mann einen Brief von dem Übergesetzten da, Beamten, unsere Leute, die handeln im Rahmen des Gesetzes, die sind gerecht. Aber Gott wird nicht nach unseren Gesetzen fragen, nicht nach dem, was wir hier abstimmen, sondern nach den Maßstäben der Bibel. Und er ist der von Gott eingesetzte Richter. Und da wird es absolut unbarmherzig zugehen für diejenigen, die die Gnade Gottes nicht angenommen haben. Und wir wissen, ein jeder von uns ist verurteilt von seinem Leben her zur Hölle. Und da gibt es keine Möglichkeit, dass man sich da aus dieser Schlinge irgendwie herauszieht, den Kopf. Es sei denn, wir nehmen Jesu Gnade an. Diesen Herrn, der für uns gestorben ist am Kreuz. Und was alles an dem Kreuz vorbeigeschleust wird, um das Kreuz herum, wenn das nicht von ihm gedeckt ist, von seiner Gnade, dann werden wir dann verurteilt werden. Und das wird nicht gut gehen. Und das ist für uns Heiden gesagt worden. Wenn Jesus Christus gestorben ist, dann fragen wir uns, warum musste er sterben? Ja, wegen unserer Sünden. Dann ist ein jeder von uns mitbeteiligt an der Kreuzigung Jesu. Dann sind wir schuld, dass er gekreuzigt wurde. Und das hat Petrus gnadenlos und barmherzig den Leuten immer wieder gesagt. Ihr habt ihn ins Kreuz genagelt. Lest mal die Apostelgeschichte durch. Überall, wo Petrus gepredigt hatte, hat er den Schriftgelehrten, den Pharisäern ins Gesicht gesagt, ihr habt ihn gekreuzigt durch die Hände der Heiden. Und da können wir uns auch nicht freisprechen. Wegen uns, wegen meinen Sünden ist Jesus gestorben. Für mich. Ich bin schuld an seinem Tod. Mitschuldig mit allen anderen. Und diese Information fehlte wohl dem Cornelius. Er glaubte auch an irgendeinen Gott, der gerecht ist, aber der uns lieben muss. Und wir geben ihm Opfer und das muss ja irgendwann mal auch gut genug sein für Gott. Diese Vorstellungen von heute hatte er vielleicht damals auch. Aber diese Information, dass dieser Jesus Christus, der gekreuzigt und auferstanden, dass der Weltherrscher ist und dass man an ihn glauben muss, diese Information war ihm fremd wahrscheinlich. Und als er das begriffen hat, dann kam es zu der Bekehrung des ganzen Hauses. Und jetzt fragen wir uns, sind dann die Gebete unnötig, wenn sie sowieso nichts dem Cornelius damals geholfen haben? Sind dann die Almosen, die Spenden in heutiger Sprache, unnötig gewesen? Von wegen. Der Engel sagte, deine Gebete, dein frommes Leben, deine Almosen sind vor Gott gekommen. Und deshalb will Gott dich unbedingt retten. Er hat sogar einen Apostel für diese eine Familie auf eine weite Strecke geschickt, damit diese Familie gerettet wird. Und wenn wir dann irgendwo zu irgendeinem Tschum da fahren, 300 Kilometer, dann lohnt sich das. Hier hat Gott gezeigt, dass er zu Cornelius geschickt hat, den Apostel. Und ich bin ja kein Apostel. Es ist gewaltig, was Gott dort getan hat. Und da ist zum ersten Mal in der Bibel beschrieben, wie eine Hausgemeinde, eine heidnische christliche Hausgemeinde entstanden ist. Das ist die erste Beschreibung. Vielleicht gab es da schon irgendwo irgendwas, aber die Bibel schreibt nichts davon. Und es ist erfreulich, dass wir hier dieses so lernen können, dieses hier lesen dürfen, dieses Zeugnis. Und diese Information sollte uns begleiten durch den heutigen Tag, durch unser Leben. Wir sind von der Gnade Jesu abhängig. Er ist für uns gestorben, aber wir müssen diese Gnade annehmen. Was wir dann versuchen, um diese Gnade, um das Kreuz herum durchzuschleusen, wird uns nicht gelingen. Er ist der Richter der Lebendigen und der Toten. Keiner kann sich irgendwie verbergen, auch wenn die Menschen schreien werden. Irgendwann steht es in der Offenbarung, Hügel bedeckt uns, auch das hilft uns nicht. Das wird keinem Menschen helfen. An Gott kommt keiner vorbei. Und was Jesus Christus vergeben hat, das ist dann für immer weg. Das braucht uns nicht mehr zu plagen. Davon sind wir frei und da sind wir guten Mutes auf dem guten Weg in den Himmel. Und ich freue mich, dass auch hier von eurer Gemeinde so viele gute Sachen an das Missionswerk kommen. Das sind diese Almosen vielleicht, die alleine retten euch nicht. Aber die sind ein Beweis, dass man ein Herz hat für andere, dass man Liebe zu anderen Menschen hat. Und Liebe kann nicht von irgendwo kommen. Das ist ein Zeichen, dass da die Liebe Gottes lebt. Und das ist wichtig. Das ist für uns persönlich wichtig. Man kann natürlich auch heuchlerisch viel Gutes tun und das wird jemandem helfen, aber mir persönlich bringt das nicht viel. Wenn wir es aber von Herzen tun, dann werden wir dafür auch einen himmlischen Lohn irgendwann bekommen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und zum Schluss hier passierte noch ein Wunder, das auch bei den Aposteln an Pfingsten geschah. Die gleichen Zeichen wie zu Pfingsten bei Cornelius hier. Und warum das sein musste, warum der Heilige Geist sich in dieser Art zeigte, war notwendig, um die Juden zu überzeugen, dass die Heiden den gleichen Gott, den gleichen Geist, die gleiche Vergebung, die gleiche Gnade erlebt haben. Petrus sagt es dann auch im nächsten Kapitel, wie bei uns am Anfang die gleichen Zeichen waren bei Cornelius aufgetreten. Wir haben den gleichen Glauben, wie die ersten Apostel hatten, die erste jüdische christliche Gemeinde. Wir haben denselben Herrn, denselben Gott und wir freuen uns, dass wir in demselben Himmel eines Tages sein werden. Möge der Herr uns Gnade schenken. Amen.